Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz harte, ganz klare und ganz heftige Worte. Evangeliumsworte aus dem Matthäusevangelium. Diese Worte sind in ein Kunstwerk eingefügt worden, in einen echten, in einen großen Mühlstein. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser mahnende Mühlstein, so heißt dieses Kunstwerk, dieses Gedenkwerk, wird am Mittwoch um 10 Uhr hinter dem Münsteraner Dom aufgestellt, zum Erinnern und zur Mahnung von sexuellem Missbrauch an Kindern. Und wer sich diesen Text heute durchliest und diesen Text heute hört, der ist über die Heftigkeit vielleicht dieses Bibelwortes erschrocken. Und doch, das Bibelwort soll kein Aufruf zur Selbstjustiz sein im Angesicht der vieltausendfachen Missbräuche im Raum unserer Kirche, von vielen Männern, davon meistens Klerikern. Aber ich glaube, dieser biblische Text, den wir in seiner Gravierendheit eben gerade gehört haben, dieser Text auf dem Mühlstein, er ist so etwas wie ein Auftrag für ganz viele von uns. Ein Auftrag zum Hinhören und zum Hinsehen. Er ist ein Auftrag dafür, dass den vieltausenden Opfern des sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche wieder Ansehen gegeben wird, indem wir sie ansehen, indem wir sie anhören. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Pater Zollner, ein Jesuitenpater, der Präsident des Zentrums für Kinderschutz in Rom ist, hat sich in einem Interview einiges zu den Ursachen dieses sexuellen Missbrauchs gesagt. Drei Dinge kann man daraus zusammenfassen. Das eine ist der Klerikalismus. Ein Wort, das in der letzten Zeit immer wieder durch die Medien geht. Ein Wort, das so schwer zu verstehen ist. Das aber, so finde ich, ganz eindeutig sagt, Klerikalismus, das bedeutet, dass Menschen, dass Kleriker der Meinung sind, dass sie ob ihres Amtes so etwas Besonderes und Herausgehobenes sind, dass sie qua dieses Amtes immer Recht haben, immer oben stehen und immer wissen, was das Richtige ist, egal wie falsch es auch sein mag. Das zweite, der Machtmissbrauch in der Kirche. Andere, liebe Schwestern, liebe Brüder, sprachen immer auch davon, dass es in unserer Kirche eben eine männerbündische Versammlung gibt, die die Macht, die sie hat, nach innen dafür nutzt, bestimmte Dinge nicht zu sagen, die Institution oder andere zu schützen. Und das Dritte, so sagte es Pater Zollner, ist eine im Leben nicht integrierte Sexualität. Bischof Overbeck hat vor wenigen Tagen vor einer großen Versammlung mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern Folgendes gesagt, ich zitiere ihn: Ich bin gespannt, ob wir uns in der Bischofskonferenz auch Themen der Hierarchie, Macht und Sexualmoral in der Kirche verständigen können. Denn es reicht nicht, nur das zu wiederholen, was wir schon gesagt haben. Soweit das Zitat. Und Pater Klaus Mertes, ein Jesuit, der vor 8 Jahren in Berlin letztendlich durch das mutige Offenmachen eines Missbrauchsskandals an einer Schule so manches ins Rollen gebracht hat, spricht davon, dass unsere Kirche eine Gewaltenteilung braucht oder zumindest eine Kontrollinstanz, eine unabhängige Gewaltenteilung oder eine unabhängige Kontrollinstanz. Etwas, was, wenn es denn in der Kirche ist, vollständig unabhängig von der Hierarchie ist und noch besser, dass man es von außen nimmt und damit ganz unabhängig als Kontrolle auf die Menschen in der Hierarchie der Kirche und in der Kirche schauen kann. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unter diesem Gehörten ist es, glaube ich, unendlich wichtig, einen Blick auf die heute gehörten Bibelstellen zu werfen. Denn diese Bibelstellen können unsere Augen öffnen für das, was in unserer Kirche getan werden muss und was vielleicht auch jeder und jede Einzelne für sich bedenken mag. Da ist erst einmal die Lesung aus dem Jakobusbrief. Das große Thema des Jakobusbriefes ist es, eine Verhältnismäßigkeit zu schaffen und darüber nachzudenken, ob denn nun Glaube oder die guten Werke das sind, was zum Himmelreich führt. Und in dem heute vorgelesenen kleinen Teil, da wird so deutlich, wo Menschen an ihren eigenen Leidenschaften hängen. Wenn sie an Eifersucht und Ehrgeiz hängen, dann können daraus nur böse Taten in allem werden. Dann kann daraus nur eine große Unordnung geschehen. Und dann der Blick auf das Markus-Evangelium. Jesus will seinen Freunden, will denen, die ihm ganz nahe sind, etwas Existenzielles von ihm mitteilen. Er will ihnen schon voraussagen, dass sein Tod ein schmachvoller Tod sein wird, aber dass dieser Tod zum Leben führt. Und die Reaktion seiner Freunde? Stille. Unverständnis. Und dann versucht er am Ende dieses Gesprächsweges, den er gegangen ist, von seinen Freunden etwas zu erfahren. Er fragt sie noch einmal. Er fragt sie, was sie denn unterwegs überhaupt miteinander besprochen haben. Und er erfährt, sie unterhalten sich über den Rangstreit, wer der Größte ist, und andere Nebensächlichkeiten, die überhaupt nichts mit dem Existenziellen zu tun haben, was Jesus vorher gesagt hat. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, das sind Texte, die scheinen ja, auch wenn sie 2000 Jahre alt sind, die Wirklichkeit von heute in biblische Worte vorauszusagen. Aber wir müssen sie dann weiterlesen, das lesen, was Jesus von Nazareth, der Christus, dann gesagt hat. Wir dürfen diese Evangeliumstelle vielleicht als eine Richtschnur für unser Leben, für unsere Kirche, für uns ganz selber in diesen schrecklichen Zeiten, in denen wir erfahren, nicht die Zeiten sind schrecklich, sondern die Taten, die wir erfahren, die in unserer Kirche getan worden sind. Jesus tut etwas ganz Großartiges. Er stellt ein Kind in ihre Mitte. Demzufolge, das heißt, wir stellen die Opfer dieser schrecklichen Taten, die sich selber viel lieber und Opferschutzorganisationen sagen, das immer wieder als Betroffene sehen wollen, nicht ein Leben lang als Opfer. Wir stellen diese betroffenen Menschen in die Mitte unseres Handelns. Das Wesen eines Kindes, das mag uns dann helfen, den Weg voranzugehen. Das Wesen eines Kindes ist eben nicht nach Rang zu schauen, ist nicht sich einen großen Namen zu machen, ist nicht für die eigene Karriere zu sorgen, ist nicht der Blick, ob man die eigene Institution schützen kann, ist nicht die Suche nach öffentlichem Ansehen. Das Wesen eines Kindes ist offen, ist ehrlich und dem Menschlichen zugewandt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, darin liegt unser Auftrag. Darin liegt der Auftrag unserer Kirche. Und darin mag auch vielleicht unser Auftrag als Christinnen und Christen liegen, wenn wir uns darauf einlassen, ganz eigen, ganz persönlich diesem Auftrag nachzugehen. Die betroffenen Menschen, die Opfer geworden sind, in die Mitte zu stellen. Ich will das selber tun. Das ist die Frage, die wir uns stellen dürfen. Will ich das selber tun? Und letztendlich, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Botschaft ist, dass es uns um einen gehen soll, um den, der Opfer geworden ist, um den, der von schrecklicher Tat nun gezeichnet ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Versuchen wir, so wir können, je einzeln, natürlich sind die wenigsten, die hier in der Kirche versammelt sind, Kleriker, versuchen wir aus unserem christlichen Lebensbild heraus, einer Personengruppe den Platz zu geben, den sie brauchen, Ansehen zu geben, die sie nötig haben, den Opfern. Amen.